Herr, wir wollen dich bitten, dass du unsere Augen öffnest für das, was du uns als Gemeinde und uns ganz persönlich sagen möchtest. Mach unsere Herzen ja wirklich weit, empfangsbereit. Lass uns zuhören, trotz aller Ablenkung, auch durch Wärme und da, wo uns die Konzentration ja entkommt. Danke, dass du da bist. Wir wollen auf dich hören. Amen. Wir hören einige Worte aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, aus dem 42. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. So lauten diese Worte aus Jesaja 42, aus der aktuellen Luther-Übersetzung. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir ganz besonders das Neue Testament lesen, wenn wir in den Evangelien über das lesen, was Jesus getan hat, über das lesen, was mit ihm geschehen ist, wenn wir hören, was er gesagt hat, wie er anderen Menschen begegnet ist, dann gibt es eine Sache, die zumindest mir immer wieder, ja, die in Vergessenheit gerät, wo ich gar nicht so darüber nachdenke, wenn ich die Begebenheiten über ihn und mit ihm lese. Und das ist die einfache Tatsache, dass die Bibel für Jesus damals das Alte Testament war. All die Bücher inklusive Jesaja, all das kannte er. Es gibt unzählige Stellen im Neuen Testament, wo Jesus in den Synagogen lehrt, wo eindeutig klar wird, er kannte diese Heilige Schrift in- und auswendig. Das, was man ja auch von einem Meister, von einem Lehrer, von einem jüdischen Rabbi zur damaligen Zeit erwarten würde. Wenn das natürlich jetzt so ist, dass er all diese Worte kannte vom ersten Buch Mose bis nach hinten, bis zu Maleachi und zu den anderen Propheten, dann bedeutete das auch, dass er natürlich zum einen die richtige Auslegung kannte als Gottes Sohn und dass er vor allem die Verheißungen, die über ihn gemacht wurden, dass ihm die bewusst waren. Bei allem, was Jesus tat, bei allem, was er sagte, hatte er durchaus im Hinterkopf, welchen Hintergrund, welches Gesetz sozusagen die Juden vor ihm kannten, wie sie das verstehen würden. Sie würden wissen, auf welche Stellen er sich bezog und würden wissen, wann er eine Verheißung auch auf sich selbst anwendete. Wir lesen, dass das nicht selten er oder eben auch die Evangelien, zum Beispiel in dem ein Lukas schreibt, dass damit diese oder jene Verheißung wahr geworden ist, dass sie sich zurückbeziehen auf das Alte Testament. Und diese Stelle, diese Verse hier aus Jesaja, das sind Verse, die eben auch Jesus beschreiben. In den heutigen Bibeln lesen wir das mit der Überschrift der Gottesknecht. Und wir wissen damit in der Regel, das bezieht sich schon damals auf Jesus Christus, der damit sozusagen verheißen wurde, dem Volk der Messias. Und der Erste, der das entdeckte oder der zumindest das eben auch verschriftlichte, war Matthäus. In Matthäus 12 zitiert er genau diese Stelle aus Jesaja mit dem Verweis darauf, vor allem auf diesen zweiten Vers, dass er den Menschen teilweise verbot, von den Heilungen zu sprechen, die Jesus an ihnen eben vollbrachte. Wir wissen natürlich auch, an dem meine Seele wohlgefallen hat, das sind die Worte, die Jesus bei seiner Taufe hörte. Er würde das Recht unter die Heiden bringen. Ja, er würde teilweise auch mit den heidnischen Völkern Kontakt haben und vor allem seine Jünger hinaussenden zu den Heiden. Auch diese Verheißung sollte wahr werden. Aber genauso haben wir auch noch einen dritten Vers, der sich erfüllte. Lies noch mal vor, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Ein bisschen Hintergrundwissen für uns an dieser Stelle, wenn es hier von dem geknickten Rohr die Rede ist, dann muss man wissen, dass Schilfrohre damals unter anderem als Schreibwerkzeuge gebraucht wurden. Ich weiß nicht, ob sie genau so aussehen, aber wenn man das mal im Internet nachschaut, Schilfrohr als Schreibwerkzeug, dann kommt man unter anderem auf dieses Bild. Teilweise wurden die Schilfrohre auch zum Hausbau verwendet, aber vor allem als Schreibwerkzeug. Und wenn uns schon mal ein Bleistift oder ein anderes Schreibgerät wirklich zerbrochen ist oder zumindest gebrochen ist, dann weiß man, wie schwierig das ist, mit so einem Gerät dann tatsächlich zu schreiben. Häufig wirft man das dann weg in den Papierkorb. Damals ein zerknicktes Schilfrohr, das konnte man vielleicht noch verwenden, indem man es ins Feuer werfen konnte und dann hat das eben das Haus geheizt oder was auch immer man mit dem Feuer angestellt hat. Ein geknicktes Rohr, das kann man nur wegwerfen, es war unbrauchbar. Jesus, so haben wir das gelesen in dieser Verheißung, würde aber genau das nicht tun. Er würde das geknickte Rohr eben nicht zerbrechen. Und auch bei dem klimmenden Docht, von dem wir lesen, haben wir es mit so einem Bild zu tun, das nicht ganz unwichtig ist für das Verständnis. Auch bei diesem Bild bin ich mir nicht 100% sicher, ob die Öllampen damals genauso aussahen, aber es ist auf jeden Fall eine Öllampe, die mindestens mal 2000 Jahre alt ist. Und damit der Docht einer solchen Öllampe beim Herunterbrennen kein Feuer verursachte, hat man häufig eine Schale mit Wasser darunter gestellt, damit diese Lampe, dieser Docht dann eben erlischen konnte. Den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir lesen davon, dass Jesus genau das nicht tun könnte. Und wer sich auskennt ein wenig mit der Bildsprache der Bibel, der weiß, hier ist nicht von einem Schreibwerkzeug oder einer eigentlichen Öllampe die Rede, sondern von Menschen, die er nicht zerbrechen, nicht auslöschen würde. Und diese Schriftstelle, dieser Blick, dass Jesus den klimmenden Docht nicht auslöscht, das geknickte Rohr nicht zerbricht, das wollen wir uns heute für die Geschichte, die wir gleich hören werden, mal so als Brille aufsetzen. Natürlich gibt es verschiedene alttestamentliche Stellen, die man auf Jesus beziehen konnte, aber wir dürfen wissen, dass er diese Stelle im Sinne hatte, als Jesus Menschen begegnete und mit ihnen sprach, sie möglicherweise heilte und mit ihnen Kontakt und Beziehung pflegte. Wir wollen Jesu Handeln in der kommenden Geschichte also so ein wenig mit dieser Brille uns anschauen. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht und löscht den klimmenden Docht nicht aus. Die Geschichte, mit der wir uns befassen wollen, aus dem Johannesevangelium, ist eine sehr bekannte Geschichte. Eine Geschichte, die auch sehr häufig gerne verwendet wird, um ganz unterschiedliche Dinge zu illustrieren und zu sagen. Es ist eine Geschichte, wo es sehr einfach und sehr verführerisch ist, diesen einen prägenden Kernsatz hinauszunehmen und zu sagen, das ist die Hauptaussage in dieser Geschichte, das ist das, was Jesus hier sagt, und ich wende es auf ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche an. Wir werden gleich merken, das ist eine Stelle, wo man auch im normalen Sprachgebrauch, und da muss man nicht unbedingt in der Kirche sein, Bibel gelesen haben oder Christ ist, wo man diesen Ausdruck verwendet. Die Geschichte hat aber tatsächlich so viele Facetten, dass wir uns das genauer anschauen wollen. Lass uns diesen Text hören aus Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Früher morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Bevor wir uns den Dialog anschauen, der hier entsteht, wollen wir kurz einen Blick darauf werfen, wo findet das Ganze hier eigentlich statt? In welchem Setting befinden wir uns? Wir lesen ganz am Anfang, dass Jesus früh am Morgen wieder in den Tempel zum Lehren ging. Wir wissen, das hat er häufig gemacht. Schon als 12-Jähriger war er im Tempel gewesen und hatte dort heftig diskutiert, hatte sich ausgetauscht, hat Fragen beantwortet, dann im Laufe seiner Dienstjahre, hat so manche Fangfrage gestellt bekommen, er hat gelehrt. Und wir wissen auch, dass die Menschen ihm zugehört haben. Wir lesen, dass Jesus sich hinsetzte und er zu lehren begann. Und dieses Hinsetzen war das Zeichen eines jüdischen Lehrers von Autorität. Wenn der sich setzte, war klar, jetzt können wir oder sollen wir ihm zuhören, es geht los. Und dann hat man das auch getan. Er war hier die Respektsperson. Wir wissen auch, man kann das im Kapitel davor lesen, in Johannes 7, aber auch an vielen anderen Stellen, wenn Jesus predigte, wenn er lehrte, dann war das nicht immer etwas, was allen Menschen so ganz toll gefallen hat. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die Gesetzeslehrer, sie hatten schon so manches Mal heftig protestiert und hatten auch die Versuchung gehabt, die Gedanken gehegt, Jesus doch festnehmen zu lassen, Jesus vielleicht sogar umzubringen. Jesus hatte so manches Mal Unruhe verursacht und trotzdem ist er bis jetzt mit einem blauen Auge oder eigentlich mit gar keinem blauen Auge wirklich davongekommen. Es ging ihm gut und er wusste auch, oder Entschuldigung, er konnte sich sicher sein, dass er im Tempel sicher war. Warum? Nehmen wir den Tempelplatz. Nicht weit davon entfernt hatten die Römer die Burg Antonia aufgestellt. Von dort aus konnten die Römer wunderbar den Tempelplatz überblicken, konnten sie den Tempelplatz kontrollieren. Das heißt, sobald es einen Aufruhr gab, sobald etwas dort passierte, und das im Laufe der Zeit war das immer wieder der Fall, dass manche auch sich gegen die Römer oder aufgelehnt hatten oder es andere Formen von Unruhen gab, dann konnten die Römer schnell eingreifen, die ganze Sache kontrollieren, zur Ruhe bringen. Jesus, dem ging es gut da im Tempel. Der konnte da lehren, konnte wissen, die Römer, die würden schon da sein. Diese Frau, die hier angeschleppt wird, wir lesen und erfahren, sie wurde beim Ehebruch ertappt. Steinigung wird gefordert. Und wenn wir im Gesetz des Mose nachschauen, also vor allem in den ersten 5 Büchern Mose, die Pharisäer hatten dann noch so ein paar andere Gesetzesbücher, die man auch noch mal zur Betrachtung hinzunehmen kann. Nach diesem Gesetz galt die Steinigung als Strafe für Verlobte, die Ehe brachen. Also nicht für Ehefrauen, die ihre Ehe brachen, da gab es eine andere Form von Todesstrafe, aber wenn jemand verlobt war, die Ehe brach, dann hieß es, steinigt sie. Interessanterweise können wir bei Mose lesen, dass das nicht nur eine Strafe war, die für die Verlobte galt, sondern auch für ihren Liebhaber, mit dem sie die Ehe gebrochen hatte. Auch er sollte gesteinigt werden, Aber wir können diese Geschichte absuchen, wir können verschiedene Übersetzungen uns anschauen. Hier steht nichts von einem Liebhaber. Er war offensichtlich nicht in dieser Geschichte, beziehungsweise die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten ihn nicht angeschleppt. Es ist ja durchaus schon mal fraglich, wie kommen Schriftgelehrte und Pharisäer überhaupt dazu, eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch zu ertappen? Nach dem jüdischen Gesetz war eine Anklage nur dann möglich, wenn mindestens zwei Personen den Ehebruch gesehen hatten und wirklich kein Zweifel an einem Missverständnis bestand. Ich muss nicht weiter ausführen, was das bedeutet. Das heißt, wer auch immer diese Frau beim Ehebruch ertappte, hatte auch den Mann gesehen, hatte auch diesen Liebhaber gesehen. Und dennoch wurde er nicht angeschleppt. Warum? Wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, diesen Schriftgelehrten, denen war die Frau und ihr Ehebruch und ihre Gesetzesübertretung gar nicht mal so wichtig. Ihnen ging es darum zu wissen, wie würde Jesus jetzt eigentlich darauf reagieren, auf diese Situation. Die Frau war für sie lediglich ein Werkzeug. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Sie taten das öffentlich auf dem Tempelplatz vor allen Menschen. Wir lesen, die Menschenmenge war da. Das war eine große Schande für die Frau natürlich. Aber den Pharisäern ging es nicht um diese Frau. Jedenfalls nicht in erster Linie. Für sie ging es darum, Jesus öffentlich zu entblößen. Worin bestand diese Falle, die Pharisäer Jesus stellten? Jesus kannte das Gesetz. Er kannte die Stelle, in der es hieß, dass diese Frau gesteinigt werden sollte. Oder Frauen in solchen Fällen und ihre Liebhaber. Wenn Jesus nun die Steinigung anordnet, mitten auf dem Tempelplatz, dann ist ziemlich klar, was passiert. Es gibt einen riesigen Aufruhr. Dürfen auch nicht vergessen, dass die Juden die Todesstrafe nicht ohne die Römer oder ohne die Erlaubnis der Römer vollziehen durften. Wir sehen das bei Pontius Pilatus und Herodes, dieses ständige Hin und Her. Jesus wird von einem zum anderen geschickt, weil es das Erlaubnis oder die Erlaubnis der Römer auch braucht. Es gab manchmal ein paar Ausnahmen, aber es ist klar, wenn Jesus sagt, los geht's, wir steinigen sie, dann sind die Römer ganz schnell da und Jesus wäre verantwortlich gemacht worden. Auf der anderen Seite, wenn Jesus die Steinigung verweigert und sagt, naja, das können wir jetzt hier nicht so wirklich machen, lass das mal sein, dann hätte er das Gesetz missachtet. Dann wäre er ein Gesetzesübertreter, obwohl er doch derjenige war, der sagte, dass in ihm sich das ganze Gesetz erfüllte. Er wäre ein Feigling gewesen, der die Römer fürchtete. Und in beiden Fällen, Steinigung ja oder nein, hätte Jesus verloren. Das war die Falle, die die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus hier stellten. Wir schauen uns Jesu Reaktion an. Schauen Sie diese einzelnen Schritte an, mit denen er reagiert, weil auch die nicht ganz uninteressant sind. Wir wissen nicht, welcher Tag es war. Es ist durchaus möglich, dass es ein Sabbat war. An Sabbaten war es so, und ich weiß, dass heute sehr, sehr viel Gesetzestext und Gesetzeshintergrund ist, aber es ist durchaus wichtig, um diese Geschichte zu verstehen. Laut dem Gesetz war es nicht erlaubt, oder dem Gesetz, das die Pharisäer, wie die Pharisäer es interpretierten, war es nicht erlaubt, mit Tinte auf Papier zu schreiben. Das war Arbeit, das blieb bestehen. Wenn man auf die Erde oder in den Sand schrieb, dann verblasste das, der Wind konnte das wieder wegwehen. Das war durchaus erlaubt. Und Jesus zeigte seinen Gegnern hier auf jeden Fall schon mal: Ich kenne das Gesetz und ich kenne auch eure aktuelle Auslegung. Ich weiß, was ihr hier tut, beziehungsweise was erlaubt ist und was nicht. Wir wissen natürlich nicht, was er in den Sand schrieb. Es gibt und gab in den vergangenen Jahrhunderten ganz unterschiedliche Auslegungen von unterschiedlichen Theologen. Manche glauben, dass er möglicherweise etwas reingeschrieben hat, was für die Verteidigung der Frau, was der Frau zugute kam, indem er die Frau verteidigt hat, indem er Bibelverse zitiert hat, die die Frau verteidigten. Manche sagen, er hat einfach nur in den Sand geschrieben, hat Figuren gemalt, hat die Pharisäer ignoriert. Es ist durchaus auch möglich, dass er tatsächlich etwas geschrieben hat, was die Steinigung und den Tod dieser Frau befürwortete. Vielleicht hat er geschrieben, steinigt sie. Wir wissen es nicht, aber seine folgenden Worte lassen darauf schließen, was er hier für richtig und gut hielt. Zumindest für richtig. Den ersten Stein werfen. Ja, wer sollte bei so einer Steinigung eigentlich anfangen? Alle auf einmal? Oder wie war das? Auch hier ist das mosaische Gesetz hilfreich, um zu wissen, was damals gang und gäbe war oder wie man das verstehen sollte. Laut dem Gesetz sollten diejenigen die ersten Steine werfen, die die Hauptzeugen des Vergehens waren. Und das bedeutete, dass jeder, der diese Steinigung tatsächlich durchführte, dass der Verantwortung für sein Mitwirken übernahm. Wenn der ganze Mob auf einmal loslegt, alle gleichzeitig die Steine werfen, dann kann man den Schuldigen, denjenigen, der wirft, nicht mehr wirklich ausmachen. Wenn die Hauptzeugen anfangen sollen, dann würden sie gesehen werden, dann wäre auch der Name bekannt. Das ließ sich auch vor den Römern nicht verbergen. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus war offensichtlich dafür, legt los, steinigt sie. Natürlich ist das aber eine ziemlich kluge Antwort, die er hier gibt. Wir wissen nicht, haben die Pharisäer und Schriftgelehrten wirklich gedacht, dass sie sündlos seien? Hätten sie das, war das so ihre Ansicht? Wir wissen für uns, es ist unmöglich, sündlos und ohne Schuld zu sein. Aber offensichtlich hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten doch eine gewisse Bewertung der Sünde vorgenommen. Ganz häufig kommen sie zu Jesus und klagen ihn an, weil er ein Sabbatgebot übertritt. Oder weil er irgendwas anderes von sich behauptet hat, was die Pharisäer gar nicht verstehen konnten. Das passiert alles nicht. Sie hatten eine Frau wegen einer sexuellen Sünde vorgeführt, nicht wegen Diebstahl oder irgendetwas anderes oder anderem. Offensichtlich haben die Pharisäer gedacht, diese Sünde, da würde Jesus doch wirklich das Gesetz durchbringen wollen. Oder diese sexuelle Sünde, die wiegt doch wirklich schwer. Und Jesus macht deutlich, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Diese Sünde, wie dieser Frau, die wiegt nicht schwerer als eure Sünden. Beide Parteien sind sündig, die Frau, die die Ehe gebrochen hat, und diejenigen, die versuchen, Jesus hier eine Falle zu stellen. Jesus sagt, ja, ich stimme euch zu. Diese Frau verdient die Steinigung. Und gleichzeitig fordert er diejenigen, die diese Frau steinigen wollen, dazu auf, über die eigenen Vergehen, die List, die Habgier, die Gelüste, die eigene Sünde nachzudenken. Und Jesus entwaffnet so seine Gegner. Wir lesen, dass einer nach dem anderen geht. Wenn es um die Steinigung gegangen wäre, dann hätte man sich zuerst an die Ältesten gewandt. Wenn es um eine Antwort auf Jesu Reaktion gegangen wäre, hätte man sich umgedreht, geschaut, die Ältesten, die mit der meisten Erfahrung, die am weisesten sind, mit der größten Ehrfurcht vor Gott, schauen wir mal, was die machen. Und sie gehen, einer nach dem anderen, und die Jüngeren folgen, bis am Ende Jesus und die Frau alleine da sind. Sowohl Jesus als auch die Frau wussten, Steinigung wäre das richtige Urteil gewesen. Und doch gibt es kein Urteil, nicht von der Menschenmenge und auch nicht von Jesus. Jesus heißt das Vergehen der Frau nicht gut. Er macht deutlich, er weiß, was hier passiert ist und um was es geht. Er sagt, geh hin und sündige nicht mehr, aber er verurteilt sie auch nicht. Die Pharisäer wollten Jesus dazu bringen, dass er das Recht durchsetzt, aber Jesus hatte offensichtlich ein anderes Verständnis von Recht. Wir lesen, in Treue führt er das Recht aus. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den klimmenden Docht löscht er nicht aus. Das ist offensichtlich die Art von Gerechtigkeit, die Jesus ausmacht. Lasst uns einen sehr großen Zeitsprung machen und vielleicht auch einen etwas gewagten. Wir springen von dem Jerusalem vor 2000 Jahren in das Wächtersbach der vergangenen Woche. Sogar außerhalb unserer Landesgrenzen bzw. unserer Stadtgrenzen hinaus hat jeder von der Tat gehört, bei der, aus soweit man momentan nach jetzigem Ermittlungsstand weiß, rassistischen Motiven ein junger Eritreer angeschossen wurde. Menschen gehen auf die Straßen, Menschen sind entsetzt und empört und das vollkommen zu Recht. Wenn die Bibel schauen, sind wir Christen dazu aufgerufen und aufgefordert, so etwas unter keinen Umständen gut zu heißen. Wir lesen bei Jeremia beispielsweise, wie Gott seinem Volk Israel sagt, und das gilt für uns heute genauso, schafft Recht und Gerechtigkeit und errettet den Beraubten von des Frevlers Hand und bedrängt nicht die Fremdlinge, die Waisen und Witwen und die tut niemand Gewalt an und vergießt kein unschuldiges Blut an dieser Stelle. Wenn so etwas in unserem Ort geschieht, dann ist das die Reaktion, die für uns als Christen gilt. Und wenn ich auf mich schaue, wie ich in solchen Fällen reagiere, dann werden mir manche Dinge bewusst. Natürlich ist man erstmal geschockt. Und wir gehen mal weg von dieser Tat, die sich jetzt hier in diesen Tagen abgespielt hat. Wir müssen uns nicht darauf fokussieren und konzentrieren. Das ist nur eine von vielen Dingen dieser Welt, die geschehen. Wir können Vergewaltigungen, wir können Korruption, wir können Kriege, wir können Lügen. Wir können ganz viele verschiedene Dinge anführen, wo wir richtig zornig werden. Wo wir uns empören, wo wir sagen, diese Menschen verdienen Gerechtigkeit. Diese, die so etwas tun, die müssen dafür verurteilt werden. Da muss Gerechtigkeit geschehen. Gott, tu was. Am besten lösch sie ganz aus. Solche Gedanken finden bei uns statt, finden zumindest bei mir statt. Man wird wütend, man wendet sich dagegen, man schimpft auf die Politiker, auf die Mitbürger, man schimpft auf die, die hier in diesem Land geboren wurden und sind, man schimpft auf Menschen aus anderen Regionen, man schimpft auf Vergewaltiger, schimpft Menschen, die rücksichtslos leben. Wir schimpfen über unsere Nachbarn, über unsere Mitmenschen. Wir regen uns auf, wir sind empört. Und auch das zu einem ganz, ganz großen Teil vollkommen zu Recht. Unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist etwas, was uns immer wieder antreibt und was uns Gott auch ins Herz gelegt hat. Wir merken dann aber immer wieder, wie einfach und reflexartig wir dazu übergehen, zu sagen, diese Person verdient dies oder jeniges. Oder Menschen verurteilen, die so etwas machen. Jesus widerspricht dem Urteil der Gesetzeslehrer nicht. Er sagt, ja, das, was ihr da an Gerechtigkeit wollt, das ist schon richtig. Diese Menschen, viele Menschen verdienen klare Konsequenzen für ihr fehlerhaftes, schuldiges, für ihr beschämendes und sündiges Verhalten. Und da, wo es in unserer Gewalt ist, in unserer Macht steht, zum Beispiel als Staat gegenüber unseren Bürgern oder als Kirchen und Vorstände gegenüber unseren Gemeinden und Gemeindemitgliedern oder als Eltern, als Vater und Mutter gegenüber unseren Kindern, als Ehepartner gegenüber unseren Männern und Frauen, als Menschen gegenüber unseren Mitmenschen, da wo es in unserer Gewalt und Macht steht, da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, entsprechend zu handeln und denjenigen, die sich so oder wie auch immer verhalten, das zu geben und sie so zu beurteilen, wie sie in unseren Augen oder auch nach dem Gesetz, das eventuell sie verdient hätten. Und bei Jesus wird deutlich, er sagt, ihr Pharisäer habt auch die Verantwortung für euer Tun. Auch wir tragen die Verantwortung für die Konsequenzen, die wir vielleicht ausführen. Die Frage ist, zu welchem Zweck suchen wir und wollen wir Gerechtigkeit? Wir haben bei Jesaja gesehen, dass Jesus kein Schreihals ist, der lautstark Konsequenzen fordert. Zu seiner Person gehört Treue. Jesus will das, was durch diese Welt, was durch andere Menschen und was durch unser Versagen geknickt ist, das will er nicht zerbrechen und wegwerfen, sondern das will er wieder aufrichten. Jesus möchte denjenigen, die sich danach sehnen, dass ihr heruntergebranntes Leben nicht ausgelöscht wird. Und es spielt keine Rolle, ob wir Hass in uns tragen oder Traurigkeit, ob Verzweiflung oder ob wir auf dieser Seite oder jener Seite stehen. Jesus will das Feuer wieder neu entfachen in uns. Jesus ist der Einzige, der wirklich ohne Sünde ist und der alle diese Steine hätte werfen können auf diese Frau. Aber das ist nicht der Weg Jesu. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann gilt die Herausforderung für uns, uns an diesem Verständnis von Gerechtigkeit zu orientieren. Es geht nicht um Gleichgültigkeit und darum, alles gut zu heißen. Es gibt keine einfachen Antworten auf viele komplizierte Fragen, wo es um Beziehungen geht in dieser Welt zwischen Menschen, zwischen Staaten, zwischen Kulturen. Es geht nicht um Gleichgültigkeit, aber es geht um ein Aufrichten, darum anderen zu helfen, wieder neues Feuer zu bekommen, nicht um Verurteilung und Zerbrechen. Und die Fragen, die wir uns heute Abend stellen, sind, an welchen Stellen zerbrechen wir andere mit dem, was wir tun, mit dem, was wir zu ihnen sagen und mit dem, was wir über sie reden? Und wo helfen wir ihnen? Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir über sie reden, wo helfen wir ihnen, dass sie wieder aufgerichtet werden? Und um es ganz persönlich zu machen, du, da wo du heute von Hass, von Schuld, von Zweifel, von Frustration, von Enttäuschung, von Scham, von Angst, von Sorge, von Verzweiflung, von Sünde, von Unsicherheit, von dir selbst oder von anderen, wo du geknickt bist, wo du innerlich schon fast ausgelöscht bist, da gelten dir die Worte Jesu, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Amen.